Ja, es ist schön bei euch zu sein. Das zweite Mal schon jetzt in diesem Jahr. Wir waren im Februar da und haben so ein bisschen uns angemeldet und gesagt, wir sind zurück in Deutschland und ein bisschen erzählt von dem, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Und jetzt sind wir hier und wollen uns ein Stück verabschieden und sagen, wir sind auf dem Weg wieder zurück nach Brasilien. Wir waren jetzt also ein halbes Jahr in Deutschland unterwegs. Und am 24. Juli geht es dann wieder zurück. So ist es geplant, zumindest bis jetzt. Und wir machen hier so ein bisschen den Anfang mit der Verabschiedungsrunde und mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Denn wir freuen uns auch wieder auf zu Hause. Und wenn man dann so viel unterwegs ist und Leuten begegnet, denen man wichtig ist, ist so eine der Fragen, die man gestellt bekommt, wie geht es euch oder wie war eure Zeit? Und daher werde ich heute ein bisschen mehr darauf Bezug nehmen, was wir in den letzten Monaten hier erlebt haben, beziehungsweise was wir gesehen haben oder was uns so ein Stückchen aufgefallen oder beschäftigt hat. Seht es mir, uns, ich spreche oft im Plural, weil das, was ich sage, mit IPIN auf den langen Strecken, die wir in diesen Monaten gefahren sind, immer wieder gereift sind. Und sie manche Spitzen wegnimmt bei meinen Beobachtungen. Seht es uns also nach, wenn wir vielleicht manches nicht ganz so treffend beobachtet haben, in dem, was wir hier so von außen gesehen haben. Das sage ich einmal schon mal vorweg, damit ich mich da jetzt nicht ganz so in die Nesseln setze mit dem, was ich erzähle. Was uns als Missionare, also als Menschen, die so ihre Familie, ihre Heimat verlassen, auszeichnet, wenn man dann zu solchen Zeiten in Deutschland kommt, ist zum Ersten die Familie. Drücke ich das Falsche oder? Okay. Jetzt. Das Erste ist also erstmal Familie, weil unsere Familie wirklich weltweit verstreut ist und wenn man von außen drauf schaut, auch schon relativ komplex ist, glaube ich. Das Erste wäre die Heri-Familie, das ist also die Familie meines Vaters. Wir durften 85. Geburtstag feiern im Anfang Februar, wir durften von meiner Mutter den 83. feiern im Mai. Und das waren Gelegenheiten, wo wir nach vielen Jahren mal wieder so alle zusammenkamen und das ist immer sehr schön. Ich habe ja noch drei Schwestern und dass dann alle drei Schwestern am gleichen Ort und am gleichen Dach sind, das ist nicht selbstverständlich. Dann gibt es die Huang-Familie, das ist also die Seite der Familie von Ipin. Das ist noch schwieriger, alle beieinander zu haben. Da haben wir das 2015 haben wir das geschafft, dass sie hier nach Deutschland kamen. Wir waren auch hier. Und jetzt, letzte Woche, waren Ipins Eltern nochmal da. Also nach 10 Jahren, weil sie gerne meine Eltern nochmal sehen wollten oder sie sich gegenseitig sehen wollten, meine Mutter nicht mehr reisen kann, haben sie also die Fahrt auf sich genommen, den Flug auf sich genommen. Das war einerseits ein Wiedersehen, aber andererseits auch ein Verabschieden. Denn ob das nochmal auf dieser Erde möglich ist, ist sehr unwahrscheinlich. Und daher sind das auch emotionale Momente, wenn man als Familie das so erleben kann. Und vorgestern hatten wir dann ein schönes großes Treffen von der Fiebig-Seite her. Wahrscheinlich ist das hier gar kein Begriff mehr, weil keiner sich Fiebig nennt hier, aber wir alle stammen aus dieser Wurzel heraus von Otto und Ursula Fiebig, die drei hervorragende Töchter hervorgebracht haben. Eine davon sitzt hier, die andere war mit mir in Brasilien über 15 Jahre und die andere wohnt in München. Und dann gibt es noch viele, die dazugehören und wir durften Hochzeit feiern. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man dann so beieinander sein kann und voneinander hört, auch wenn man sich vielleicht zum ersten Mal sieht, wie jetzt der Partner von Rebecca oder nicht nur Neffen jetzt das dritte Mal oder fünfte Mal sieht. Also wirklich eine schöne Sache. Aber Missionar sein, Missionsarbeit ist nicht nur Familie, sondern hat ja auch noch was mehr. Und was wir so in diesen Monaten erleben durften, ist, dass der Gott, an den wir glauben, Ich habe jetzt einfach mal drei Sachen rausgegriffen, die für uns wichtig geworden sind in diesen Monaten. Dass wir einen Gott haben, der großartig ist, einen Gott haben, der unfassbar ist und einen Gott haben, der spürbar ist. Das waren so Dinge, die uns die Monate beschäftigt oder begleitet haben. Großartig in seiner Schöpfung. Wir durften im Süden Deutschlands Dienste tun und da diese Großartigkeit, die majestätische Schöpfung Gottes von dieser Seite beobachten, erleben. Wir durften auch die ganz kleinen Dinge sehen, Details, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Und wenn man ein bisschen Zeit hat, auch neue Wegbegleiter hat, die man dann so ein Stückchen in den Bergen begleiten kann. Wir waren aber auch ganz im Norden Deutschlands unterwegs und durften da die Weite oder das Unendliche der Schöpfung, dieser Großartigkeit Gottes sehen und erleben. Auch die Zartheit, Durchsichtigkeit oder wie auch immer, also wer will schon so eine Qualle anfassen können. Oder wenn man diese Steine betrachtet an dem Strand, es gibt keinen einzigen Stein, der dem anderen gleicht. Also dass ein Sandstrand sehr viele Sandkörner hat, das hört man sehr oft, aber dass ein Steinstrand keinen Stein hat, der einen dem anderen gleicht, das hat etwas von Gottes Vielfalt in seiner Schöpfung zu tun, das ist unglaublich. Bewegt sich sogar. Das beobachten zu dürfen, ist einfach, also berührte uns tief jetzt in diesen letzten Monaten. Wir durften aber auch, sehen, wie Natur ruhig sein kann, friedvoll, wenn man so über eine verschneite Landschaft läuft, das tut gut. Oder Gottes Großartigkeit auch, in dem wie Neues erwacht. Also das kennen wir in Brasilien ja so nicht. Deswegen immer wieder dieses Sehen, wie dann oft so von einem Tag zum anderen, von einer Woche zur anderen, ein für uns totgeglaubter oder vom Auge her gesehen toter Wald dann plötzlich wieder blüht. Oder die Wiesen, die in ihrer Farbenpracht sind, wo man einfach sieht, dass Gottes Schöpfung großartig frisch und bunt aussehen kann, das hat uns gut getan. Oder einfach wie leicht oder wie farbenfroh. Das ist unser großartiger Gott, der uns in so einen, nicht mehr Paradies, wie wir uns das vielleicht mal wünschten, aber in einen solchen Garten gesetzt hat, wo wir diese Dinge beobachten können, das ist unglaublich. Das hat uns gut getan. Wenn wir also gefragt waren, wie war es denn oder wie geht es euch, können wir sagen, wir haben sehr, sehr viel Schönes gesehen. Dann haben wir aber auch erlebt oder wurden ganz neu berührt davon, dass wir einen Gott haben, der unfassbar ist, also unverfügbar, in Kasten packen zu können oder sowas. Also er ist unfassbar in seiner Offenbarung in den Geschichten von Menschen. Wir können das oft nicht nachvollziehen, wir können das oft nicht in Worte fassen, wir können das oft nicht so systematisieren, weil sein Wirken, sein sich offenbaren den Menschen gegenüber oft so unfassbar ist, also nicht zu fassen ist mit unserem Verstand. Und jetzt hier zum Beispiel auf diesem Bild könnte man Geschichten erzählen, wie Gott Menschen begegnet ist und was er durch diese Menschen in dieser Welt tut. Das war auf einem Besuch, den wir gemacht haben. Ich lasse die Namen einfach mal raus, aber da sind Menschen, die in dem Land geboren, aufgewachsen sind und von Gott erreicht wurden, als sie erfolgsreiche Geschäftsleute waren und dann gesagt haben, wir möchten unser Vermögen einsetzen und jetzt haben sie eine Schule aufgebaut, in der sie 300 Kinder eine Schulmöglichkeit geben in einem Land, wo man, wenn man in einer gewissen Schicht geboren ist, keinen Zugang zur Schule hat. Oder eine Ärztin, die aus Hongkong kommt und sich freiwillig fast jedes Jahr ihren Urlaub nimmt und freiwillig in Krisengebieten als Ärztin, Chirurgin ist sie, glaube ich, einbringt und Menschen zum Segen wird. Eine Brasilianerin, die dort Frauen hilft, einen eigenen Erwerb zu haben, um nicht abhängig zu sein von ihren Vätern oder ihren Brüdern, die, wenn sie sehr abhängig davon sind, ihnen dann praktisch ausgeliefert sind. Oder ein Südafrikaner, der durch Musikunterricht Kinder entdeckt und fördern möchte, dass sie mit Musik ihren Wert entdecken. Oder eine Chinesin aus Hongkong, die jemand geheiratet hat und dann auf der Straße Frauen aus der Prostitution gerettet hat über viele Jahre. Und uns, unsere Geschichte. Es ist unfassbar, wie Gott einfach Menschen vorbereitet, einbindet in das, was er in diese Welt als Segen vermitteln möchte. Das kriegen wir nicht in unseren Kopf. Das ist unfassbar, dass hier Ipins kleine Schwester, sagt sie, weil sie mit ihr in Brasilien 10 Jahre lang gearbeitet hat, ist jetzt und arbeitet in einem Land, wo sie halt den Frauen hilft. War lange Jahre ledig und hatte dadurch manches nicht so leicht und hat jetzt vor 2 Jahren einen Südafrikaner kennengelernt über Jugend mit einer Mission. Und er als Musiklehrer kann sich einbringen und kann hier Kindern zum Staunen bringen, dass man, wenn man da was drückt, da ein Ton rauskommt und wenn man das in der richtigen Reihenfolge macht, da kommt eine Musik. Und wenn man das gut kann, haben alle Freude dabei. Das ist, das mit anschauen zu können, ist einfach unfassbar. Oder die Gespräche mit diesen beiden Frauen, die in einem anderen Land tätig sind, Schwerpunkt traumatisierte Mädchen und Frauen. Schwerpunkt Frauen und Mädchen, die ein Handicap haben, die so traumatisiert wurden, dass sie lebensmüde sind. Oder Frauen zu helfen, die in dieser Abhängigkeit von ihren Vätern oder Brüdern in die Not getrieben wurden und verkauft wurden, versklavt wurden. Und sie jetzt dahin kommen mit ihrer Geschichte, eigene Lasten, eigene Traumas, die sie verarbeitet haben durch die Liebe Gottes und dadurch nochmal diese Frauen nochmal anders erreichen können, sich mit diesen Frauen zu unterhalten und ihre Wegführung zu hören zu dürfen, ist unfassbar. Das würde kein Stratege ausdenken und sagen, das machen wir jetzt so, damit wir das erreichen und wenn wir das gemacht haben, ist der nächste Schritt so, sondern da entwickelt sich die Offenbarung Gottes im Leben eines Menschen in einer unfassbaren Art und Weise, die uns sehr berührt hat in den letzten Monaten. Oder man muss gar nicht so weit schauen, also wenn ich jetzt nur in unseren engsten Familienkreis, das bin ich mit meinen 3 Schwestern, jeder dieser Menschen hier hat eine ganz eigene Geschichte, obwohl wir von dem gleichen Nachnamen herkommen, obwohl wir unter den gleichen Bedingungen aufgewachsen sind, hat jeder eine Wegführung, eine Offenbarung Gottes in seinem Leben. Das haben wir nicht so geplant, das haben wir nicht so uns ausgedacht. Das ist unfassbar. Und einem solchen Gott dürfen wir uns anvertrauen. Das gilt für jeden Einzelnen. Und wenn man hier jetzt schaut, was sind wir? 60, 70 Leute, da sind unfassbare Geschichten in jedem Einzelnen von euch. Das ist uns manchmal gar nicht mehr so bewusst. Und dann das zu erleben, er ist nicht nur unfassbar, also wir können nicht über ihn verfügen, wir können ihm nicht vorschreiben, wie die Dinge laufen, wir können es nicht nachvollziehen, was er manchmal macht. Und trotzdem ist er spürbar. Trotzdem lässt er sich spüren. Er ist nicht fassbar, aber er lässt sich anfassen in dem, was wir mit Menschen begegnen. Da hatten wir wirklich auch einen ganz, ganz reich gedeckten Tisch in all diesen Monaten, wo wir die Gegenwart Gottes spüren durften in der Begegnung mit Menschen, zum Beispiel an gedeckten Tischen. Unglaublich, mit wie viel Wertschätzung und Detail uns gezeigt wird, wir mögen euch. Und das ist für uns Gottes Streicheln, das ist Gottes uns guttun wollen, das so erleben zu dürfen. Oder wir sind an einem Ort, ich mache ein paar Bilder von der Landschaft und sowas und dann kommt dieser Mann, den man da im Bild sieht, wusste ich nicht, habe ich im Nachhinein nur so erkannt, stand plötzlich hinter mir und spricht mich an in einer Sprache, die ich nicht verstehe und er versteht meine Sprache nicht und wir unterhalten uns mit Zeichensprache und er öffnet seine Hand und gibt mir sein Frühstück, weil das hatte ich gelernt. Man fragt immer, was hast du schon gegessen? Und ich hatte noch nicht gegessen, weil es vor dem Frühstück war. Und dann gibt er mir seine Hand voller Hirse oder Weizenkörner, die er geröstet hat und da auf dem Weg am Essen ist. Und ich wollte es erst nicht nehmen, weil er sagt, es ist doch sein Frühstück. Und dann sagt er, ich habe noch mehr. Und dann greift er in seine Jackentasche und hat noch eine Handvoll und geht dann seines Weges. Und ich habe dieses Frühstück von jemand angeboten bekommen, der mich nicht kennt, den ich nicht sprachlich nicht verstehe, aber wo ich sage, da ist was zu spüren. Oder das Klassentreffen von meinen Studienkollegen in Tabor. 88 haben wir in Tabor studiert miteinander und wir waren wieder mal zusammen. Und in den Abendrunden, wo jeder erzählt hat, welche Wege Gott ihn geführt hat und welche Schicksalsschläge die Einzelnen erlebt haben, in einer Offenheit das so mitzuteilen, das ist nicht menschlich. Das ist nicht etwas, was wir produzieren können, sondern das ist spürbare Gegenwart Gottes. Wenn Vertrauen da ist, dass man sich öffnen kann und sich bloßstellen kann im Vertrauen, dass der andere einem zuhört, einen versteht und nicht damit irgendwie hausieren geht. Oder nochmal ganz neu Menschen zuzuhören, neu kennenzulernen, das waren für uns auch ganz besondere Momente. Oder Abschied nehmen. Wir waren auf einigen Beerdigungen in diesen Monaten von Menschen, die viel geleistet haben, vielen Menschen zum Segen geworden sind. Und da ein Stückchen zu erleben, wie Frucht entsteht aufgrund von dem Einsatz von Menschen, die sich bereit erklärt haben, Gott zu dienen, Menschen ein Segen zu sein. Das sind Atmosphären, die wünscht man sich so nicht, aber da spürt man auch etwas von dem, was Gott in der Geschichte von Menschen entwickelt. Das war auch so ein Gänsehautmoment. Wir waren in Italien, in einem kleinen, verwunschenen Dorf, weit ab von allem Möglichen. Und wir hatten diesen Blick auf diese Kirche. Und an dem Tag, wo die Papstwahl war, läuteten die Glocken zu unregelmäßigen Zeiten. Und am Abend läutete es wieder und wir haben gedacht, was ist da los? Nachrichten geschaut und da kam gerade die Nachricht, wer gewählt wurde als neuer Papst. Und wir waren mit zwei Diakonissen dort und wir haben Konklave geschaut. Und haben das Läuten gehört und haben also über die Nachrichten verfolgt, was die katholische Christenheit sich jetzt so für die Zukunft vorstellt. Das sind Momente, ich kriege da Gänsehaut, wenn ich merke, wie viel sich in Bewegung setzt, wenn es Menschen etwas Wichtiges ist. Und wir waren in einem Tempel, dessen Infrastruktur, gesamte Infrastruktur und die gesamte Organisation, auch die hierarchische Struktur in diesem Tempel ist darauf ausgerichtet, Menschen Essen zu geben. Das heißt also, die Spenden sind Essen, die gebracht werden, das freiwillige Mithelfen ist das Zubereiten, die Mönche und die Leute, die da rumlaufen, das sind Leute, die darauf ausgerichtet sind, vielen Menschen Essen zu geben, zu jeder Tages- und Nachtszeit. Das ist ihr oberstes Gut. Und da sage ich mir, Hut ab, wenn eine gesamte Religionsgruppe sich so aufstellt, dass die Infrastruktur darauf ausgebaut ist, dem Nächsten Gutes zu tun. Das war für uns etwas von dem Geist Gottes, der in dem Menschen ist. Ich spreche da jetzt nicht über Evangelium und spreche nicht über gerettet sein. Ich möchte einfach nur, dass das Gespür, dass Menschen da sind, wo man merkt, die treibt etwas, das ist unglaublich. Das war uns sehr wertvoll. Aber diese Beobachtungen haben uns auch dazu geführt, uns selbst zu reflektieren, ein Stückchen. Und deswegen, Gott ist mehr. Ich habe jetzt auch nur 4 Punkte rausgegriffen, man könnte noch viel mehr dazu sagen. Ich nehme jetzt einfach die Freiheit, bei der Predigt nicht die Zeit, die wir überzogen haben, rausschinden zu müssen. Ich kann meine 30 Minuten halten, ja, auch wenn es schon insgesamt ein bisschen länger wird. Aber das Erste, was uns beim Reisen durch diese Republik begleitet hat, ist, Gott ist mehr als unsere Gebäude und unsere Denkmäler und Zeichen, die wir uns setzen. Wir sind durch sehr, sehr viele Versammlungsorte in diesen Monaten gekommen. In sehr unterschiedlichen Stadien. Also wir sind an Kirchen vorbeigegangen, wo Bauzäune drumherum sind und die Wände alle beschmiert sind und sowas, weil seit 10, 20 Jahren keine Gottesdienste mehr darin stattfinden und die Stadt kein Geld hat oder die Kirche kein Geld hat, die zu halten. Wir sind durch ganz neue Gebäude gekommen, wie jetzt heute hier. Es riecht so richtig nach neu und auflebend. Es wird bevölkert. Bei uns in Hasloch, wo meine Eltern wohnen, da wird noch gebaut. Da sind wir noch nicht so weit. Da wird gebaut in der Hoffnung, dass da was für die Gemeinschaft dort, also für die Dorfgemeinschaft auch nützlich wird. Wir haben also viele solcher Häuser gesehen, ein bisschen aus der Geschichte gelernt, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand diesen Dom erkennt, in Frankfurt wird er genannt der Kaiserdom. Und da gibt es eine Wahlkapelle in diesem Kaiserdom und in dieser Wahlkapelle wurden im 15. Jahrhundert, also 15., 16., 17. bis zum Ende vom 18. Jahrhundert wurden in dieser Kapelle Könige und Kaiser gewählt. Für das Deutsche Reich und für Italien. Also wenn sich Kirchengebäude und Macht vereinen über Jahrhunderte, ist ein gefährlicher Weg. Und viele Kirchen, die wir besucht haben, das haben auch manche Führer so oder Führerinnen so gesagt. Also man macht es Gott zur Ehre, aber sich zum Gedenken oder so. Ne? Also man möchte sich damit schon ein Stückchen ein Denkmal schaffen. Das ist schon geschichtlich an manchen Stellen bewiesen, dass das kein guter Weg ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, ist es ja interessant, der Stephanus in Jerusalem zu den Juden, die ihn anklagen, sagt, aber der Höchste wohnt doch nicht in Häusern, die Menschenhände gebaut haben. Und der Paulus sagt in Athen zu Nichtjuden, also zu den Hellenisten, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazugehört. Als Herr vom Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut hat. Also Gott ist mehr als unsere Gebäude. Ich sage bewusst mehr. Ich will nicht sagen, Gebäude sind unwichtig. Gebäude sind wichtig. Wir brauchen Versammlungsorte und je praktischer und je nützlicher und je einladender und je offener sie sind, je besser. Wir brauchen sie. Aber wir dürfen uns das nicht vormachen, dass das Gott ist oder dass Gott da wohnt. Er ist mehr als das, was wir bauen mit unseren Menschenhänden. Begegnung, die wir hatten, da würde ich sagen, das ist für uns so ein Zeichen gewesen, wo wir diese Verse, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, die wir selber gebaut haben, sondern in uns selber wohnt. Also der Paulus sagt das den Korinthern, den Geschwistern, den Christen in Korinth, sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt. Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Also wir Menschen sind der Ort, in dem Gott sein Zuhause finden möchte. Und dieser Vers wird oft immer nur in Bezug auf mein Verhalten mit meinem Körper gelesen. Wir dürfen nicht rauchen, wir dürfen nicht trinken, wir dürfen keine Ohrringe, wir dürfen dies oder jenes nicht, weil wir ja Tempel Gottes sind und den dürfen wir nicht verderben. Wenn man aber den Zusammenhang liest, geht es eher darum, wie gehen wir mit dem Körper der anderen um. Mit anderen Worten, wie gehen wir mit anderen Menschen um. Und wenn Frauen von ihren Vätern oder Brüdern versklavt werden, misshandelt werden, dann ist das ein Verderben dessen, wo Gott sagt, da möchte ich wohnen. Und auf denen liegt keine gute Verheißung. Wenn wir andere Menschen verachten, wenn wir Menschen nicht wahrnehmen, wenn wir nur auf uns schauen, gehören wir zu Menschen, die da, wo Gott wohnen möchte, missachten. Und das ist nicht ein Gebäude, sondern das sind Menschen. Weil Gott mehr ist als unsere Gebäude. Und die Frage ist halt, was kommunizieren wir dann mit unseren Gebäuden? Also wir brauchen sie ja auch. Aber was kommunizieren wir, wenn wir etwas bauen? Oft hört man, die Kirchen wurden so gebaut, weil man ja die Größe Gottes zeigen wollte. Und das hat auch seine Berechtigung, denke ich. Aber ich würde mir heute für unsere Gesellschaft wünschen, wir würden durch das, was wir bauen, Menschen zeigen können, dass Gott barmherzig ist. Dass Gott offene Arme hat. Und mir gefällt die Transparenz hier. Mir gefällt dieses ineinander verwoben sein von Gottesdienstraum, Foyer, Kaffee, Küche, Kinder. Also das ist eine schöne Botschaft, finde ich, für unsere Gesellschaft heute nochmal ganz neu. Ich denke nicht, dass wir zeigen müssen, dass Gott groß ist. Dafür sorgt er, in seiner großartigen Art und Weise sich zu offenbaren. Und wenn wir Menschen es mit dem, was wir tun, mit unseren Händen machen, zeigen können, dass er barmherzig ist, denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Das Zweite, Gott ist mehr als unsere Geschichte und unsere Erfahrungen. Überall, wo wir hinkommen, wollen sie hören, wie es uns geht, was wir mit dem Keingang erleben, was Gott mit uns gemacht hat, was aus dem oder jenem geworden ist, was aus uns geworden ist und so weiter. Also wir durften viel erzählen und haben sehr, sehr viel Wertschätzung gezeigt bekommen. Das ist, das tut uns gut, kann man nicht anders sagen. Aber es ist uns nochmal wieder ganz neu bewusst geworden, dass Gottes Handeln sehr, sehr vielfältig ist. Und das habe ich vorhin im Unfassbar so versucht zu formulieren. Wir sind kein Maßstab für das Wirken Gottes. Also unsere Geschichte, unsere Erfahrung unter den Keingang, was wir machen, ist kein Maßstab, wie Gott mit allen anderen Menschen umgeht. Weil Gott seine Geschichte mit jedem Einzelnen hat. Das heißt also, er ist mehr als die Geschichte unter den Keingang. Mehr als das, was er Ipin und mir geschenkt hat. Mehr als das, was zu unserer Familie gehört. Und das kann eigentlich jeder so sagen. Es gibt keine allgemeine gültige Regel, wie Gott am Menschen handelt, weil er auf jeden Einzelnen zugeht, wie er es braucht. Und deswegen ist das, was wir dann erzählen von uns, Zeugnis und können sagen, ich habe das so erlebt. So ist Gott mir begegnet, so hat er durchgetragen und ich wünsche dir, dass du das auch erlebst, dass er durchträgt. Wie das aber geschieht, das ist jedem auch an der Stelle oft oder geschieht oft sehr anders. Und ich denke, es ist immer wieder eine Herausforderung für uns, dass wir zuhören. Nicht nur von uns erzählen, sondern fragen, wie geht's dir? Und zwar nicht zwischen Tür und Angel, sondern mit Zeit. Wie geht's dir? Und dann hört man eigentlich sehr spannende Geschichten, traurige Geschichten, oft Geschichten, die sehr im Verborgenen liegen. Aber das ist der Moment, wo Gemeinde und Gemeinschaft zum Tragen kommt. Dass man zuhört, wie zum Beispiel hier bei dieser Frau. Einzige Christin in ihrem kleinen Dorf. Und man sieht sie an, dass es kein leichter Weg ist. Und dass sie dann erleben darf, dass man ihr das auch ein Stückchen zuspricht, dass man sagt, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Also was wir uns vorstellen können. Und in seiner Kraft unter uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation in aller Ewigkeit. Macht uns ein Stückchen demütig auch, wenn wir erkennen, dass Gott mehr ist. Meine Geschichte ist nicht unwichtig. Es ist nicht entweder meine oder seine Geschichte oder ihre Geschichte. Aber es ist mehr. Ich habe eine Geschichte mit Gott, du auch. Lass mich sie hören, wenn du sie erzählen möchtest. Dann die Erkenntnis, Gott ist mehr als unsere Theologien und unsere Überzeugungen. Das haben wir leider auch erlebt hier in Deutschland, dass es eine sehr polarisierte Stimmung gibt in Bezug auf Überzeugungen, in Bezug auf Theologien, in Bezug auf das, was wir meinen, was richtig oder falsch ist. Das ist uns leider auch sehr, sehr oft begegnet. In sehr, sehr unterschiedlichen Denominationen, in sehr unterschiedlichen Gemeinderichtungen. Was wir so ein Stückchen neu erkannt haben, ist, dass sich die Größe Gottes, das Wirken Gottes, die Geschichte Gottes nicht in einer Theologie zusammenfassen lässt. Wir haben unsere Theologie, wir haben unsere Prägung, wir haben unsere Überzeugung. Und das ist okay so, das soll nicht schlecht gemacht werden, aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass unsere Überzeugung ein Teil dessen ist, was wir offenbart bekommen haben. Weil Gott mehr ist als das, was ich verstanden habe. Wenn ich nämlich Gott ganz verstanden hätte, würde ich sagen, ist Gott nicht mehr der Allmächtige, nicht mehr der Allwissende, nicht mehr der Allgegenwärtige, weil dann habe ich ihn ja im Griff. Gott ist mehr. Und daher tun wir es manchmal gut, wenn wir unsere Überzeugung nicht so in Stein meißeln, nicht so festlegen. Weil es könnte sein, dass an dem einen oder anderen Rand so das eine oder andere vielleicht nochmal zurechtgerückt werden könnte, sollte, müsste, vielleicht nochmal ein bisschen abröselt, weil Gott mehr ist als das, was ich mir jetzt von ihm als Bild gemacht habe. Und der Paulus selber sagt das ja, ne, den Korinthern, und sagt, jetzt sehen wir wie in einem blank polierten Stück Metall, schemenhaft, nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt von Gesicht direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen, dann aber werde ich so erkennen, wie ich von Gott erkannt worden bin. Was bis dahin bleibt, solange wir noch nicht alles erkannt haben, solange Gott mehr ist als das, was ich für richtig halte und mir zurecht, theologisch zurechtgelegt habe, bis dahin bleibt der Glaube an Jesus Christus, Hoffnung auf die Ewigkeit. Sorry.
Und die Liebe. Das ist das, in diesem Zustand bleibt, während der Unsicherheit. Und die Frage, die ich mir stelle in dieser Zeit, ist dann, was drückt mit unseren Überzeugungen aus, mit unserer Theologie? Und gerade jetzt in den letzten Tagen hört man immer wieder, dass Theologie gebraucht wird, um die Weltgeschehnisse zu erklären. Dass wir auf dem Endspurt sind, dass dies oder jenes da und da prophezeit wird. Also Theologie wird gebraucht, um Leid in dieser Welt zu rechtfertigen. Und das finde ich gefährlich. Ich glaube, unsere Theologie sollte mehr eine Theologie des Mitgefühls sein. Egal auf welcher Seite. Wo Menschen leiden wegen Ungerechtigkeit, haben wir da eine Botschaft? Oder sind wir so geeicht auf den Uhrzeiger Gottes, der jetzt so kurz auf halb steht oder kurz auf voll steht? Gott ist mehr als unsere theologischen Überzeugungen. Dann das Letzte noch, Gott ist mehr als unsere Sprache und Bilder. Wir sind vielen sprachgewandten Menschen begegnet und ich bewundere die immer, wie ausgefeilt sie ihre Vorträge und ihre Predigten und Andachten halten. Da sitzt jedes Wort, jeder Satz und dann stammelt man sich sowas zurecht. Haben selber unterrichtet, in Tabor auch. Aber immer in dem Bewusstsein, dass das, was wir versuchen zu formulieren, immer nur ein Teil ist. Gott ist mehr als das, was wir in Worte fassen können. Es ist mehr als das, was wir bildhaft ausdrücken können. Weil Gott einfach mehr ist. Und interessant war unser letzter Familienurlaub auf Fehmarn. Da haben wir eine kleine Kirchenführung gemacht. Und da hat sie uns erzählt, in dieser Kirche im Mittelalter lief vorne alles sehr lateinisch zu. Das Volk, das hinten in den hinteren Räumen war, hat eigentlich akustisch kaum was mitgekriegt und inhaltlich schon gar nicht mitgekriegt, aber ging ja immer in die Kirche für den Gottesdienst. Und dann wurden solche Figuren bei diesen Menschen rumgetragen. Während die da vorne ihre Liturgie abgefeiert haben, wurde diesen Menschen etwas Handfestes gegeben, das sie anfassen konnten, was sie sich bildhaft vorstellen konnten. Und praktisch, das war ihre Predigt. Und dann sind sie wieder nach Hause gegangen. Bilder sind wichtig, um Menschen erreichen zu können. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst sein, dass wir nur Teilaspekte ausdrücken können mit den Bildern und der Sprache, die wir gebrauchen. Und interessant war zu entdecken, dass Johannes das nochmal so schrieb, dass er sagte, es gibt aber noch viel mehr oder vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn das alles einzeln aufgeschrieben würde, ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. Das heißt also, wir haben nicht alles, selbst die Bibel oder in der Bibel sagt Johannes, wir haben nicht alles aufschreiben können, was Jesus getan hat. Da gäbe es noch viel, viel mehr. Das heißt also, Gott ist auch mehr als das, was uns überliefert wurde. Und wenn wir dann noch ein Stückchen weitergehen, dass Gott immer sich stückweise offenbart an dem Punkt, wo wir stehen. Also er offenbart sich nicht ganz sofort jedem, sondern er geht seine Schritte mit dem einzelnen Menschen, wo er gerade steht. Und das verlieren wir manchmal aus dem, aus dem Blick, dass wir manchmal diese Rücksicht nicht nehmen und meinen, das müsste doch jeder immer alles verstehen. Jesus selber hat das gesagt, als er sagte im Johannesbrief, im Johannesevangelium sagt Johannes, dass Jesus das gesagt hat: Ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könntet es jetzt noch nicht tragen. Die Dinge, die euch noch offenbar werden, die könntet ihr jetzt noch nicht tragen, wenn ich sie jetzt sagen würde. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er von mir hören wird und euch verkündigen, was dann geschieht. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, nimmt er von mir. Das heißt also, Jesus stellt schon in Aussicht, dass gewisse Offenbarungen stückweise geschehen. Und wenn Jesus dem Petrus gesagt hätte, du wirst mal mit dem Cornelius, also mit dem unreinen Menschen, das Abendmahl feiern oder der Heilige Geist wird über ihn fallen, du wirst bei ihm zu Hause sein, hätte Petrus gesagt, weich von mir, du Satan. Weil das überhaupt nicht in sein Weltbild passte und er das nicht hätte fassen können. Aber dann, nachdem Jesus gestorben, auferstanden, wieder aufgefahren ist in den Himmel, kommt der Heilige Geist, schenkt dem Petrus eine Vision, bereitet ihn langsam vor und sagt, du darfst nicht unrein nennen, was ich für rein erklärt habe. Und dann ist Petrus plötzlich bereit, zu diesem Heiden zu gehen und bei ihm zu essen und muss sich dafür dann nachher bei seinen Juden-Kollegen, Aposteln rechtfertigen, dass er das gemacht hat, weil die noch nicht so weit waren. Und dann fängt ein Prozess an und ich denke, das gilt bis heute so, dass sich Jesus im Leben der einzelnen Menschen in dem Maße offenbart, wie er es fassen kann. Deswegen dürfen wir Menschen keinen Vorwurf machen, wenn sie manches noch nicht verstanden haben oder uns was einbilden, wenn wir vielleicht etwas anderes verstanden haben. Weil sich das auch schrittweise im Leben der einzelnen Menschen ergibt. Das Leben, das wir verkündigen wollen durch das Evangelium, ist kein Substantiv, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern ist eine Person. Es geht um Beziehung. Und das wünsche ich uns, dass das immer wieder gelingt. Die Keingang lehren uns das, denn in der Keingangssprache gibt es kein Wort für das Leben als Substantiv. Sondern man kann nur lebendig sein, man kann nur wach sein, man kann nur unterwegs sein. Das heißt also, die Beziehung zu Jesus Christus ist nicht etwas in Stein gemeißeltes, festgelegtes, sondern da gibt es immer noch mehr. Und Jesus sagt, oder Johannes schreibt von Jesus, ihr forscht in der Schrift. Da meint er die Pharisäer, die die damalige Bibel gelesen haben, weil ihr meint, in dieser Schrift das ewige Leben zu finden. Sie haben das aus vollem Herzen getan, weil sie das so weit verstanden hatten und haben in dieser Schrift danach gesucht. Und dann sagt Jesus ihnen, und dabei spricht sie gerade von mir. Also sie ist Zeugnis von mir, aber zu mir wollt ihr nicht kommen, wo ihr das Leben bekommen könntet. Wir finden das Leben bei Jesus. Und dieses Verstehen, dass Gott mehr ist als das, was wir Menschen in Sprache ausdrücken können, als wir in Bildern ausdrücken können, das macht uns, denke ich, auch immer wieder demütig. Und das wünsche ich uns das gelingt, dass wir die Nachricht der guten Botschaft so vermitteln können, dass Menschen uns das abspüren, dass wir ihnen immer nur einen Teil bringen können, sagen können, vermitteln können, bezeugen können, weil Gott mehr ist. Und das möchten wir durch die Übersetzung der Keingang in die Keingangssprache auch tun. Hoffen, dass wir dann bis Ende des Jahres damit fertig sind, dass also die komplette Bibel bis Ende des Jahres übersetzt ist. Und wir dann Anfang nächsten Jahres sie drucken, veröffentlichen können und dann beim nächsten Mal hier ein bisschen davon erzählen, was es heißt, wenn die Keingang wieder ein Stückchen mehr von dem erfasst haben, was unser großartiger, unfassbarer, unspürbarer Gott für sie bereithält. Amen. Zum Segen nehme ich das, was Paulus in ähnlicher Weise an vielen Briefen am Schluss so gestellt hat, wenn er so seine Sachen gesagt hat, die er sagen wollte und dann die Gemeinde so ein Stückchen entlässt. In ihren Alltag habe ich das jetzt hier übernommen und möchte euch den hier jetzt so zusprechen und sagen, und der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird eure Herzen und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Und ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist, Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und handelt auch nach dem, was ihr von mir gelernt und als verbindlich übernommen habt. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Amen.